Ja, schönen guten Morgen. Ja, Heintje haben wir schon mal hinter uns, schon mal ganz gut. Euch möchte ich noch Danke sagen für die Musik, die ihr hier macht. Echt toll, höre euch gerne hier. Schön, dass ihr hier seid. Ja, und nach der Dani ganz herzlichen Dank. Ehrlich habe ich eben gedacht, Weihnachten bei Robbenstedt, Loyo. Also als Alternative zu meiner Predigt würde ich sagen, ich höre die Robbenstedts jetzt. Wäre mir jetzt lieber als meine Predigt. Ja, dann das Ding ist hier an, glaube ich schon, ja? Geht er schon? Ah ja, alle Jahre wieder. Ja, die Dani hat uns das mal so gezeigt, was so alle Jahre wieder dran ist. Und in der Adventszeit kennen wir ja, die Adventszeit mit Weihnachtsmarkt, schöne Sitten, die wir haben, Gebräuche. Irgendwie ist das wie, ja, wie die Jahreswechsel, ja, wie die Jahreszeiten. So haben wir Advent und Menschen treffen sich gestern Abend, ja, lebendiger Adventskalender bei Bayers gestern. Viele Leute, die da waren, sehr schön. Man unterhält sich. Meistens wird ja über die Hektik gesprochen, die diese Zeit so an sich hat. Hat man bei der dann jetzt nicht so viel gemerkt. Von, schade, dass das Lied nicht geflötet hat, hätte ich auch kein Mal gehört. ja, also es wird viel über die Hektik geredet, aber es gibt auch ganz viel Zeit, wo Begegnungen stattfinden, wo man sich auch mal Ruhe nimmt, Auszeiten mal nimmt. Es gehört einfach irgendwie dazu. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Ja, wir wissen natürlich, das ist totaler Unfug. Nicht alle Jahre wieder kommt Jesus auf diese Erde. Jesus ist einmal auf diese Welt gekommen, ist in diese Welt reingeboren worden und er wird einmal noch wiederkommen. Dieses einmalige Ereignis der Geburt Jesus, das fing ganz leise und unentdeckt an. Leise Töne in der Stille. In Marias Kammer, im Tempel beim Rauchopfer. Auf diese Einmaligkeit werde ich nachher noch mal kurz eingehen. Die Geschichte, die Peter letzten Sonntag vorgestellt hatte, ist eingebettet in die Geschichte, die ich heute mit euch mal so ein bisschen betrachten möchte. Und zwar aus Lukas. Lukas 1, ich fange ganz vorne an, also Verse 5 bis 7. Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zu der Priestergruppe des Abia. Seine Frau hieß Elisabeth. Sie stammten vom Geschlecht Aarons ab. Gottgehorsam waren beide alt geworden. Sie führten ihr Leben untadelig nach allen Geboten und Ordnungen des Herrn. Aber sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar. Die Geschichte, ja, geht dann so weiter, dass dem Elias im Tempel, wo er seinen Dienst macht, ein Engel begegnet und der Engel sagt ihm, ja, deine Frau wird ein Kind gebären. Ja. Und du sollst es Johannes nennen. Ja. Aber weil du mir erst nicht geglaubt hast, bist du jetzt eine Zeit lang erstmal stumm, bis das Kind zur Welt kommt. Ja. Und ja, dann ist es so, dass der Zacharias natürlich das seiner Frau erzählt, seine Frau schwanger wird. Und da lese ich jetzt wieder ein Stück weiter, Lukas 1, Vers 24 bis 25. Nach dieser Zeit wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich für 5 Monate vollständig zurück. So hat der Herr mir geholfen, sagte sie. Er hat mich liebevoll angesehen und den Makel der Kinderlosigkeit von mir genommen. Ja, sie geht auch dann in die Stille. Und jetzt kommt die Geschichte, die Peter letzte Woche hatte. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu Maria. Aber die Geschichte haben wir ja letzte Woche gehört. Ja, Peter ist dann sehr intensiv auf diese Jungfrauengeburt eingegangen. Und ja, das hat mir richtig gut gefallen, wie der Peter sich da so ein bisschen auch aufgeregt hat. Ich fand es sehr gut, dass der Peter denn sein eigenes Denken den vermeintlichen Experten mal entgegengesetzt hat. Und ich finde, wir sollten uns das auch rausnehmen, in der heutigen Zeit wirklich eine Portion Respektlosigkeit diesen Experten, egal wo sie uns begegnen, entgegenzubringen. Denn Aussagen sind entweder falsch oder richtig und sie sind nicht abhängig von der Person oder von einem Titel, den irgendjemand vor seinem Namen trägt. Natürlich gibt es Leute, die Ahnung haben von diesem und jenem. Das möchte ich nicht anzweifeln, aber wenn Aussagen da sind, können wir sie überprüfen. Wir können wirklich überlegen, warum sagen Leute sowas, ja, und welche Experten kommen überhaupt zum Zuge bei uns heute in den Nachrichten zum Beispiel. Also, ich bin der Meinung, wir sollten selbst denken. Ich habe neulich so einen Buchtitel gesehen, den fand ich total cool, vom Hirnbesitzer zum Hirnbenutzer. Fand ich echt cool. Ja, Peter hat dann noch gesagt, ja, dann stehen wir dabei, wenn wir sagen, ja, ich glaube an die Jungfrauengeburt. Wir stehen da und werden von allen Seiten belächelt. Ja, wie können Leute sowas heutzutage glauben? Ja, das war so die Sache, die der Peter uns dann so vor Augen gestellt hat. Aber das, was damals passiert ist, das war ein einmaliges Ereignis. Und wenn die Experten mal ehrlich wären, ja, wenn es solche gibt, dann würden sie sagen, okay, einmalige Erlebnisse, egal wo sie auftreten, egal was es ist, damit können wir überhaupt nicht umgehen. Wir können keine Statistiken anwenden. Wir können nicht sagen, wie wahrscheinlich ist irgendwas oder mit welcher Wahrscheinlichkeit wird irgendwas irgendwann mal wieder eintreten oder das geschehen ist. Einmalige Ereignisse sind wirklich eine Herausforderung, damit wissenschaftlich umzugehen. Absolut schwierig. Aber was wir sehen können, ist immer, einmalige Ereignisse haben auch Auswirkungen. Wenn einmalige Ereignisse oder Ereignisse generell keine Auswirkungen haben, was können wir damit machen? Ja, die können wir einfach vergessen. Ja? Was keine Auswirkungen hat, das ist einfach für die Füße. Braucht man uns weiter keinen Kopf drum zu machen. Das, was Auswirkungen hat, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und die Geschichte von Jesu, von der Geburt bis zu seinem Tod, einmaliges Ereignis. Gottes Sohn kommt in diese Welt. Die einen glauben, die anderen glauben nicht. Okay. Aber versetzen wir uns mal in diese Lage von jemandem, der das alles überhaupt nicht glaubt. So vielleicht sogar die Existenz, dass Jesus jemals gelebt hat. Also die Existenz Jesus komplett anzweifelt. Wie stellt sich für so jemanden die Welt dar? Das, was passiert ist. Wie stellt sich für den Geschichte dar? Stellt euch das mal vor. Damals, vor 2000 Jahren, ist ein Zimmermann an ein Holzkreuz genagelt worden. Was für Auswirkungen hat das gehabt? Ob wir das glauben oder nicht, dass das damals passiert ist. Was aber passiert in der Welt, in dieser Zeit? Geschichte hat sich entwickelt und wir wissen das, was passiert ist. Unsere Kultur basiert auf dem, was damals passiert ist. Ja, das christliche Abendland, in Anführungszeichen, hat sich entwickelt, kulturell oder aber auch ja, mit unserem ganzen Denken, mit unserem Rechtsgefühl, was wir haben, ja, ist basierend auf dieser jüdisch-christlichen Geschichte. Ja, unsere Rechtsprechung, unsere Verfassung ist da noch drauf basierend. Zeiten ändern sich. Ja. Das christliche Abendland ist dem Niedergang geweiht. Es wird was Neues kommen. Bestimmt wird es nicht so bleiben, wie es ist. An dieser Wende stehen wir. Aber versetzen wir uns doch trotzdem mal zurück in dieses Denken. Irgendwas, was vielleicht überhaupt nicht passiert ist, wenn wir so denken würden, verändert die Welt. Wie kann so jemand heutzutage noch denken, dass er mit rationalen Mitteln Welt, Gesellschaft oder irgendwas gestalten kann? Alleine. Schwierig, oder? Also einmalige Ereignisse sind eine Herausforderung. Wir, die wir das glauben, ja, von der Jungfrauengeburt hin bis zur Auferstehung, wir ordnen Welt anders ein. Wir ordnen aber auch Weltgeschehen anders ein. Wir ordnen auch das anders ein, was geschehen wird in Zukunft. Wir haben eine Richtung. Wir haben eine Orientierung. Das haben die anderen nicht. So viel können wir da auch eigentlich, oder können wir argumentativ dagegen halten. Wir können nichts beweisen, nein, das können wir nicht, sowas würde ich auch gar nicht erst versuchen wollen. Es gibt Leute, die sowas versucht haben, grauselig, würde ich mal sagen, wie da argumentiert wird, schrecklich, macht keinen Sinn. Aber so viel können wir auf jeden Fall dagegen halten. Ja? Wir haben eine Perspektive, wir haben ein Ziel, wir haben eine Orientierung. Das können wir sagen, selbstbewusst sagen. Ja, und dann war noch letzte Woche so eine Aussage da, dass wir unseren Kindesglauben bewahren sollen. Die Aussage hat bei mir sofort ein Fass aufgemacht, bei mir steht nur das Stichwort Fass. Da ist bei mir sofort der Deckel von diesem Fass geflogen, auf diesem Fass, da steht drauf, denken, verstehen, glauben. Ja, das hat sofort bei mir den Deckel von diesem Fass gesprengt, diese Aussage. Ich sagte, nein, das kann nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Wir können unseren Kindesglauben nicht bewahren. Das geht nicht. Und das führe ich jetzt auch mal ein bisschen aus, weil es mir einfach wichtig ist. Wir kennen die Entwicklung vom Kleinkind, vom Säugling hin bis zum Erwachsenen, bis zum Greisen. Ja. Als ehemaliger Mitarbeiter in der Kinderarbeit, in der Arbeit für Kinder, habe ich natürlich sehr viele Schulungen auch gehört, wie Menschen sich entwickeln, vom Säugling bis zum Erwachsenen. Und es ist so, dass Kinder, Kleinkinder, die haben ein unheimliches Vertrauen in ihre Eltern. Merkwürdigerweise ist dieses Vertrauen sogar da, auch wenn Kinder missbraucht werden. Unfassbar. Aber irgendwann ändert sich genau dieses Denken. Und das passiert dann so im Teenalter, ja, dass man auf einmal Werte von zu Hause in Frage stellt. Und man ändert sich. Denken ändert sich. Ja. In den letzten Jahren hat man da sogar noch was zwischengeschoben zwischen den Kindern und den Teens. Da hat man sogenannte Preteens definiert. Warum hat man das gemacht? Weil die Kinder in der Schule so viel lernen, die sagen, die sind mit ihrem Denken schon weiter, also körperlich sind, sie sind noch keine Teens, körperlich in der Entwicklung, aber von ihrem Denken her sind sie schon weiter und sie denken, sie wären schon groß, ja, sie wären schon Teens, aber sind sie gar nicht. Darf man denen natürlich nicht so sagen. Ja. Also da ändert sich was und nach der Pubertät, als Jugendliche festigen wir uns wieder, ja. Und wir haben unsere Vorstellungen, wir haben unser Denken und wir können nicht zurück. Wir können da nicht zurückgehen und sagen, ich nehme mich jetzt mal wie ein Kind, ich denke wie ein Kind. Das wird nicht funktionieren. Jedes Verstehen führt zu einer Erkenntnis, die in unsere Persönlichkeit eingeht. Und dieses Verstehen, was uns prägt, das ist so stark mit uns verwurzelt, dass man das auch meistens mit Gewalt von außen nicht aus uns rausbringt. Man kann uns brechen, körperlich brechen, ohne dass wir von unseren Vorstellungen Abstand nehmen, bis zu einem gewissen Grade. Da hätte ich jetzt einige Geschichten, die ich erzählen könnte. Also wir können unser Denken nicht unterdrücken irgendwie. Wir können nicht sagen, nein, ich will aber so nicht denken. Gedanken, die gedacht sind, können wir nicht ungedacht machen. Das geht überhaupt nicht. Also dann ist die Frage, wie gehe ich mit meinem Zweifel, mit meinen falschen Gedanken um? Wie denke ich da? Ja? Kasteien wir uns dann selbst? Peitschen wir uns dann physisch und psychisch aus? So wie das Leute im Mittelalter, vielleicht sogar heute noch machen. Die denken, ja, das sind schlimme Gedanken, die ich da habe und das geht nicht, da muss ich mich jetzt mal selbst geißeln oder was. Oder gehen wir folgendermaßen damit um, dass wir hart mit denen ins Gericht gehen, die genau die gleichen Zweifel haben, aber dummerweise diese Zweifel äußern. Oder gehen wir mit unseren Zweifeln so um wie der Nikodemus, der sagt, ja Herr, wie kann das denn sein, dass jemand von Neuem geboren wird? Wie soll das funktionieren? Ich kann doch nicht zurück in den Mutterleib. Wie soll das dann funktionieren? Wie kann das denn sein? Also wie gehen wir mit unserem Denken, mit unserem Verstehen um? Dann kommt natürlich der Gedanke, sagt, ja, wir sollen doch so glauben wie die Kinder. Hat Jesus das nicht gesagt? Hat Jesus nicht gesagt, glaub wie die Kinder? Hat er sowas gesagt? Da muss man mal genau hinsehen. Es gibt zwei verschiedene Ereignisse, wo Jesus Kinder in den Mittelpunkt stellt. Einmal ist, wo er die Kinder segnet. Das steht in Markus 10, Vers 14. Ja, Jesus oder Mütter bringen ihre Kinder zu Jesus, Jesus soll die segnen und die Jünger weisen die ab. Und Jesus weist seine Jünger scharf zurecht. Und er sagt, wir sollen Gottes Reich empfangen wie die Kinder. Wir sollen Gottes Reich empfangen wie die Kinder. Wir sollen von diesen Kindern lernen. Und dann gibt es noch mal eine Stelle, ganz interessante Stelle. Die Jünger haben da so eine ganz nette Diskussion. Ja? Also wer ist denn der Größte im Reich Gottes? Ja? Kann man ja vorstellen. Ja, wer ist denn jetzt hier ganz vorne? Wer ist denn ganz oben? Wer ist denn hier der King? Ja? Wer darf denn ganz oben mitmischen? Und da geht Jesus her, nimmt ein Kind, sagt hier, stellt so ein Kind in die Mitte. Und dann sagt er, wir sollen so werden wie die Kinder. Wir sollen so werden wie die Kinder. Die Frage ist hier, was meint Jesus denn damit? Ja? Was meint er damit? Hier können wir wie Nikodemus fragen. Wir können doch die Zeit nicht rückwärts drehen. Wir können doch unsere Entwicklung zum Erwachsenen nicht zurückdrehen. Wir können die Zeit nicht rückwärts laufen lassen. Was meinst du damit, wenn du zu uns sagst, werdet wie die Kinder? Was können wir von den Kindern lernen? Das ist die Frage. Das wäre so ein Punkt, wo man nochmal richtig schön tief einsteigen kann. Ja? Fällt mir gerade so ein, gibt es ja so ein schönes Lied von dem, jetzt habe ich bei einer Grönemeyer, Kinder an die Macht. Ja? Das habe ich im Radio mal gehört, läuft ja ab und zu mal. Und dann hatten sie gerade eine Mutter am Telefon, die hatte 6 Kinder. Gell? Und der Sprecher im Radio fragt dann, ja, was halten Sie davon, Kinder an die Macht? Die Mutter nur ein Schrei, um Himmels Willen. Kinder werden hochgehoben. Ja? Ich finde, Kinder sollte man ernst nehmen. Man sollte Kinder auf Augenhöhe begegnen. Ganz wichtig. Ich will das mal ganz drastisch sagen. Verarscht nie ein Kind. Wenn ihr es einmal macht, ihr habt es für immer und ewig bei dem Kind verschissen. Es wird nie mehr was von euch glauben, nie wieder. Und das ist hart. Und jetzt noch so ein Punkt. Ich habe ja jahrelang dieses Kids at Home, haben wir als Team gemacht. Gell? Die Martina, die Gabi, jetzt sitzen sowas. Wir haben Kinder immer ernst genommen, nehmen wir natürlich auch heute noch. Aber wenn wir uns mit dem Bibelvers beschäftigt haben, da haben wir uns halt mit auseinandergesetzt, haben wir gesagt, wir versuchen das zu verstehen und nur das, was wir selbst glauben, werden wir den Kindern rüberbringen und sonst überhaupt nichts. Und ich weiß das, wir haben über die Davids-Geschichte, wir waren verzweifelt. Da steht David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, kennt jeder diese Stelle. Das sind Geschichten von dem David drin, da kriegt ihr das Schreien, da kriegt ihr das Fortlaufen, da denkt ihr, nie im Leben. Das können wir doch jetzt sagen, ja, Mann Gottes, nach dem Herzen Gottes jetzt, ja, und dann solche Kisten hier, das geht überhaupt nicht, das geht nicht. Da rebelliert unser Verstand, ja. Da können wir jetzt nicht sagen, naja, dann machen wir mal so dünn drüber. Ja. Auch gern wird hier die Geschichte von der Sintflut genommen, ja. Eine sehr nette Geschichte, wo so viele Leute halt singen, finde ich. Gell? Geschichten für Kinder, kann man da schon mal erzählen. Ja? Okay, so viel vielleicht mal an dieser Stelle zu den Kindesglauben, kindliche Glauben bewahren. Paulus sagt in 1. Korinther 13, Vers 11, als ich ein Kind war, sprach ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als Mann verwarf ich diese Art des Kindes. Paulus hat es gemeint, das geht überhaupt nicht. Hat Paulus auf alle seine Fragen Antworten bekommen, auf alle seine Zweifel? Nein, das lesen wir auch nach. Blaise Pascal schreibt, der Glaube sagt wohl, was die Sinne nicht sagen, aber nie das Gegenteil. Er ist darüber, nicht dagegen. Ja, wo ich das gerade hier lesen, da fällt die Dani mir ein. Das war noch zur Zeit, als Gegenteil mit TH geschrieben werden durfte. Ich sage Folgendes, was mir wichtig geworden ist. Es ist mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sprüche 4, Vers 23. Seid ehrlich mit euch selbst, mit euren Gedanken, mit euren Zweifeln. Und wir wachsen daran, dass wir uns mit unseren Zweifeln, mit unserem Glauben und Nichtverstehen auseinandersetzen. Das war so ein kleiner Einschub. Ja, den ich hier reingebracht habe. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal ehrlich sein, also noch ehrlicher als sonst. Also über diese Thematik habe ich mit Peter schon Anfang November abgesprochen. Ich hatte Peter die Bibelstelle für die Predigt für heute weitergeleitet und ja, ich habe das mal direkt aus dem WhatsApp, ich hatte mal so abgeschrieben, Peter schreibt dann, was für einen Gedanken hast du denn als Aussage? Ich schreibe dann, Advent, die Geschichte vor Weihnachten. Und ich will auf gar keinen Fall irgendwas Thematisches machen. Zum Beispiel von der Themenreihe Die Zuflucht ist das Thema Hölle ist machbar noch offen. Das möchte ich auf gar keinen Fall machen. Also eher was total Unverfängliches. Also ich wollte irgendwas Seichtes machen, um nicht irgendwo anzuecken. Aber wie ihr seht, man kann nicht nur Gedachtes nicht ungedacht machen, man kann auch nicht physikalisch über seinen eigenen Schatten springen, das geht nicht. Aber was kann man machen? Man kann seinen Standpunkt so verändern, damit der Schatten sich bewegt. Zurück zur Geschichte, das war so ein Einschub, war mir einfach wichtig, weil da der Deckel vom Fass geflogen war. Ja, ich lese weiter in Lukas 1, Vers 39. In diesen Tagen machte sich Maria unverzüglich auf den Weg ins Bergland, zu einer Stadt in Judäa. Sie ging zum Haus des Zacharias und begrüßte dort Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias vernahm, bewegte sich das Kind in ihr heftig. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt. Sie rief mit lauter Stimme aus, »Gesegnet bist du unter allen Frauen, und gesegnet ist das Kind unter deinem Herzen.« Warum geschieht es gerade mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Weißt du, als ich deinen Gruß hörte, bewegte sich voll Freude das Kind in mir. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass die Verheißungen des Herrn an dir in Erfüllung gehen. Ja, wieder in der Stille, ja. Maria und Elisabeth. Tiefe Erkenntnis der Situation. Und diese Aussage, ich habe vor schon dreiviertel Jahr wahrscheinlich hier mal einen Input gemacht, da bin ich über diese Stelllage gestolpert. Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind unter deinem Herzen. Gesegnet bist du unter allen Frauen. Maria wird wirklich hier herausgehoben, gell? Herausgehoben aus der Menschheit, als die Mutter von Jesu. Und jetzt die Antwort von der Maria. Ist auch meistens in der Bibel überschrieben, mit dem Lobgesang der Maria. Das Gebet der Maria. Meine Seele rühmt den Herrn, mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter. Er hat liebevoll herabgeblickt auf mich, seine schlichte Dienerin. Von jetzt an werden mich alle Geschlechter glücklich preisen. Hat mir doch der mächtige Gott Großes angetan. Heilig ist sein Name und sein Erbarmen gilt allen Menschengeschlechtern, die ihn fürchten. Er wirkt gewaltig mit seinem Arm und fegt die, die überheblichen Gedanken im Herzen tragen, hinweg. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und macht die Kleinen groß. Die Bedürftigen überhäuft er mit dem Guten und die Reichen jagt er mit leeren Händen davon. Er hat sich seines Dieners Israel angenommen und die versprochene Barmherzigkeit nicht vergessen. So hat er unsere Vorfahren zugesagt, dem Vater Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Der Umgang mit der Maria, ja, ist für uns, ja, wie soll ich sagen, interessant, wie wir damit umgehen, mit der Maria. Wir lesen die Geschichte zu Weihnachten und damit ist die Maria auch wieder vergessen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Leute auf das Abstellgleis der Bedeutungslosigkeit zu schieben. Also ich kenne zwei Möglichkeiten, wie ich sowas tun kann. Entweder man redet die Leute klein oder man hebt sie auf einen heiligen Podest. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie wir Leute auf das Abstellgleis schieben können. Wir beschäftigen uns hier in den FEGs mit dem Lebensbild der Maria so gut wie nicht. Wir haben immer Angst, ja, wir geraten da in diesen Marienkult irgendwie rein, gell, auf der einen Seite. Aber ich denke, das ist falsch. Hier steht, dass Maria rausgehoben ist. Ja. Natürlich, wir bügeln alles platt mit Jesus alleine. Mit dem Spruch bügeln wir einfach alles platt. Gell. Das heißt, wir sehen nicht nach rechts, sondern nach links und damit machen wir alles andere klein. Aber ist es wirklich so, dass alles klein ist, was geschieht, was in der Bibel steht? Ja? Gewisse Leute, die holen mir dann auch hier und da hervor, wie in der Abrahamsgeschichte, gell? Bietet sich auch immer wieder gut, ist gut geeignet, auch für Kinder. Aber ist es nicht auch vielleicht mal Zeit, da diese Angst zu haben, in so einen Marienkult zu geladen, dass man sagt, okay, lass uns doch da mal ehrlich mit der Maria umgehen, ja? Mit dem Herausgehobensein. Ja? Und da bin ich jetzt leider ein bisschen überfordert. Da wären die Leute bei unserer Gemeinde, die theologisch gebildet sind, da vielleicht mal am Zuge. Vielleicht könnt ihr es mal mitnehmen, gell? Das vielleicht mal aufarbeiten. Muss ja auch nicht zu Weihnachten sein, kann ja auch irgendwann mal im Laufe des Jahres sein, gell? Ja, und alle Jahr wieder kommt das Christuskind, gell? Also wie gesagt, einmal und er kommt nochmal wieder. Auf die Erde nieder. Ja, ich habe mir gedacht, ich hangel mich einfach mal an diesem Lied entlang heute Morgen. Ja, auf die Erde nieder, habe ich gedacht, auf die Erde nieder. Und was mir da bei Erde sofort einfällt, ist immer Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis. Eintrag in diesem Reiseführer steht unter Erde nur ein einziges Wort, harmlos. Irgendjemand, der die Erde, dieses Science Fiction, der die Erde einmal wirklich besucht hat, stellt einen Antrag darauf, diesen Eintrag doch bitte zu korrigieren auf größtenteils harmlos. Leider ist dieser Antrag verloren gegangen. Das ist das, was mir immer einfällt. Weitgehend harmlos. Ja? Die Erde. Ja, was sagt die Bibel zu dem Kommen Jesu auf diese Erde, auf die Erde nieder. Johannes 1, Vers 9 bis 11. Das wahre Licht, das alle Menschen durchleuchtete, war auf der Welt erschienen. Es war also in der Welt. Und die Welt ist durch es entstanden. Jesus ist in seine Welt gekommen. Dennoch hat die Welt es nicht aufgenommen. So kam Jesus Christus in sein Eigentum, aber die Seinen wollten ihn nicht haben. Ja, Jesus ist in sein Eigentum gekommen, in seine Schöpfung, ja, und wurde abgelehnt, auf die Erde nieder. Und es geht ja dann weiter, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Für mich klingt das wie eine Drohung, wo die Menschen sind. Warum? Peter hat mich vor einiger Zeit auf ein Buch aufmerksam gemacht, das heißt, trägt den Titel, Krieg, Pest und Hexenwahn in den nassauischen Grafschaften. Das heißt also, was während dieses 30-jährigen Krieges hier in dieser Gegend passiert ist, um 1618 bis 1630, da wo dieser Hexenwahn hier in dieser Gegend getobt hat, wo wir Menschen sind. Ja. Also das habe ich da so im Hinterkopf. Da ist ein Prozess, ein Hexenprozess über eine Frau oder von einer Frau aus Donsbach detailliert beschrieben. Unfassbar, dass die Leute damals geglaubt haben, dass die Welt unterging, ist kein Wunder. Unfassbar, unfassbar, was hier abging in dieser Zeit. Und wenn jetzt junge Leute sich Last Generation nennen, dann denke ich, was hätten die damals gemacht? Wahrscheinlich kollektiver Selbstmord. Das war Wahnsinn. Ja, wo wir Menschen sind. Ja, was hat Jesus hier mit den Menschen erlebt? Die Geschichte kennen wir bestens, gell? Was hat man mit ihm gemacht? Man hat ihn gekreuzigt. In dem Lied geht es weiter, kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus. Weiter in Johannes 1, Vers 12 bis 14. Doch allen, die ihn aufnahmen und seinen Namen Glauben schenkten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie hatten ja Gott zum Vater und nicht nur einen Menschen aus Fleisch und Blut. Gottes Wort wurde Mensch und lebte mitten unter uns. Wir erkannten seine Majestät. Des Vaters einziger Sohn stand vor unseren Augen, lauter Güte und Wahrheit. Ja, so kehrt Gott mit seinem Segen in jedes Haus. Für uns ganz persönlich. Geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Auf allen Wegen. Ja, ich habe mich gefragt, auf welchen Wegen gehe ich? Auf welchen Wegen gehst du? Welche Wege gehen wir? Und machen wir uns bewusst, dass Jesus mitgeht? Wobei mitgehen vom Wort her jetzt auch ein bisschen so zweideutig ist. Gell? Mitgehen heißt, ist Jesus damit einig, was wir tun? Oder ist er einfach nur da? Das ist ein Punkt, über den man nachdenken soll. Ja, what would Jesus do? Ja, diese Armbänder gab es mal. Die Dani hat da mal einen Input zu gemacht. Gell? Aber mir ist jetzt gerade der Gedanke weggefallen. Was hast du für einen Gedanken damals?
Dass ich es auch nicht weiß.
Ach, was Jesus will? Ja. Ja, okay, gut, danke. Ja, das war mir noch irgendwie genau. Richtig, manchmal stehen wir auf unserem Weg und ja, wir würden ja gerne tun, was Jesus tun würde, aber wir wissen es nicht. Danke, Dani. Steht auch mir zur Seite, still und unerkannt. Jesus steht neben uns und er macht keine spektakulären Sachen. Er redet ruhig mit uns. Und mir sind da so einige Geschichten dann natürlich eingefallen, die euch wahrscheinlich sofort auch wieder einfallen. Ja, wo Jesus still, ja, und unerkannt wirklich Leute begleitet. Ja, die Emmaus-Jünger, ganz klar. Ja. Da haben wir beides. Also die erkennen Jesus nicht, aber er ist da und steht ihnen auch zur Seite. Und letztendlich erkennen sie ihn ja auch. Ja. Und ja, so ist Jesus. Oder das Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen. Wie hat Jesus mit dieser Frau gesprochen? Er hat jetzt auch nicht gesagt, jetzt kommt mal alle her, ich belehre euch jetzt mal hier oder irgendwie oder sowas, gell? Sondern ist auf die Frau ruhig eingegangen, auf, ja, ruhig und still. Ja, und für diese Frau natürlich auch ein Stück unerkannt am Anfang des Gespräches, gell? Oder das Gespräch mit dem Petrus zum Schluss. Ja, hast du mich lieb? Er stellt Petrus dann nicht bloß vor den anderen Jüngern, sondern er redet still mit ihm alleine. So ist Jesus. So steht er uns zur Seite. Und die letzte Zeile, dass er träumig leite an der lieben Hand. Ja, das ist so ein Gedanke. Wie leitet Jesus mich? Ja. Egal wie er uns führt, was wir wissen ist, dass er es letztendlich gut mit uns meint. Und da ist ganz viel, was wir bestimmt nicht verstehen können teilweise, wo wir unsere Zweifel haben, wo wir ja vielleicht nicht mitgehen können, so wie er einen leitet. Ja, da, ich habe gerade so einen Gedanken im Kopf von meiner Mutter. Die hat immer gesagt, von guten Mächten bei dem Lied, ich nehme den Zorn des Kelches, den Kelch des Zornes, dankend. Er hat gesagt, diese Strophe kann ich nicht mitsingen. Hat meine Mutter gesagt, nie. Das kann ich nicht singen, das tue ich nicht. Das ist zu hart für mich, das ist zu schwer. Und so ist das auch, dass wir haben Sachen, wo wir ja einfach nicht mitkönnen mit dem, was da geschieht. Und dann ist es mit so einem Spruch aus so einem Kinderlied wie hier, das ist dann, das klingt erstmal ein bisschen dünn, aber wenn wir da mal hinhören, dann können wir schon sagen, gut, wir wissen, Jesus ist treu, da können wir dann festhalten, das können wir wieder festmachen und dass er es gut mit mir meint, egal verstehen oder nicht verstehen. Und damit möchte ich auch dann für heute Morgen schließen. Ich bete noch kurz mit uns. Ja, ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist. Ich danke dir dafür, dass du uns gezeigt hast, wie Leben funktionieren kann. Du hast uns auch vorgelebt und wir haben es an deinem Leben gesehen, dass Leben nicht unbedingt immer gut endet. Du bist am Kreuz geendet. Wie wir enden werden, das wissen wir nicht. Aber Herr, eins wissen wir, dass wir nur eine Hoffnung haben und das bist du. Ich bitte dich darum, dass du jetzt mit uns gehst in diese Woche und dass du uns segnest. Amen.